E-Mobil oder E-Fuel? Der deutsche Widerstand gegen das Verbrenneraus in letzter Minute hat das Thema der Antriebsenergie noch einmal aufgewühlt. Der Kampf geht im Wesentlichen um zwei Alternativen für den motorisierten Autoverkehr: CO2-freie Treibstoffe und Elektrizität. BMW hatte bereits 1979 seinen ersten Vierzylindermotor auf Wasserstoffbasis vorgestellt. Experimente anderer Hersteller folgten. Doch bis 2010 war die Begeisterung für H2-Motoren verflogen. Die hohe Flüchtigkeit des Wasserstoffs macht die Speicherung schwierig und bei gleichem Hubraum erzielen herkömmliche Motoren eine bessere Leistung. Siehe dazu das Kapitel »Sind Wasserstoff, Kernfusion und Co. die Lösung?« Inzwischen werden aber neue Anläufe unternommen, zumindest den Lastverkehr auf Wasserstoff umzustellen. Die E-Fuels, die heute im Gespräch sind, würden aus solarelektrolytisch erzeugtem Wasserstoff und Kohlenstoff, vielleicht aus dem CO2 der Luft gewonnen, synthetisiert. In der Theorie ließe sich hier ein günstiger Kreislauf schließen. Dass wir dazu sehr wahrscheinlich Kohlenstoff aus der Atmosphäre netto werden entfernen müssen, denken Sie an das Thema Carbon Capture, blenden wir einfach mal aus. Die Sache hat nur einen Haken. In der Energiebilanz schneidet das Verfahren aufgrund der vielen Wandlungsstufen mit 15% Effizienz gegenüber dem Direktantrieb aus der regenerativ geladenen Batterie so schlecht ab, dass die meisten Fachleute es für reine Fantasie halten, auf diese Weise genügend Treibstoff bereitstellen zu können. Hinsichtlich des Energieeinsatzes startet unsere zweite Alternative, der Elektromotor, gegenüber dem herkömmlichen Verbrenner also mit einigen Vorteilen. Er ist hocheffizient und kommt bei gleichem Energieinput viel weiter. Zudem benötigt er weniger Teile und kaum Wartung. Allerdings haben Zulieferindustrien und Gewerkschaften genau davor Angst. Weniger Teile, weniger Arbeit, weniger Arbeitsplätze. Während der sparsame E-Motor den fast doppelten Energieaufwand bei der Herstellung verglichen mit dem Verbrennungsmotor über seine Lebenszeit ausgleichen kann, schneidet er beim kumulierten Rohstoffaufwand dagegen schlecht ab. Die nötigen Komponenten, vor allem die Batterie, sind äußerst ressourcenintensiv. Taugt alternativ die Brennstoffzelle als Stromquelle? Hier zeichnet sich aktuell kein Trend ab. Das liegt auch daran, dass in der Prozesskette ein großer Teil der zu Anfang eingesetzten Energie verloren geht. Wie man es dreht, mit diesen Substituten benötigt man pro Kilometer Fahrt 2 bis 7 Mal mehr Energie als mit einer Batterie. Außerdem bietet sie, zumindest theoretisch, die Chance, die Flotte der E-Autos als Schwarmspeicher für regenerativ erzeugten Strom zu nutzen. Demgegenüber steht der ökologische und soziale Rucksack der derzeitigen, definitiv nicht nachhaltigen Gewinnung von Lithium und Kobalt in Amerika und Afrika. Dieser Aspekt ist bei weitem nicht geklärt, ja, beginnt gerade erst sich mächtig aufzublähen. Wie hoch der Mehrgewinn fürs Klima durch E-Autos unterm Strich ist, dazu tobte lange eine Schlacht der Studien, lässt sich doch eine Unzahl von Randbedingungen so oder anders annehmen. Inzwischen spricht sich allerdings eine große Mehrheit für den E-Motor aus, darunter die aktualisierte Lebenszyklusanalyse der österreichischen Johanneum Research Forschungsgesellschaft oder die Ergebnisse der Universität der Bundeswehr München, die knapp 800 aktuelle Pkw-Fahrzeugvarianten miteinander verglichen hatte. Wichtig anzumerken ist, dass die Autoren die gesamte Produktionskette des Elektroautos einbeziehen, ebenso bei der Erzeugung von Treibstoff aus Erdöl. Fest steht wohl, dass unter Klima- und Ressourcenaspekten das Ziel keine Reichweiten von 400 Kilometern pro Batterieladung in großen Wagen sein kann, auch wenn wir uns an solche Dimensionen gewöhnt haben. Sinnvoll ist eher, mit möglichst kleinen Batterien an die 200 Kilometer Reichweite zu erzielen und sie viel zu nutzen. Das zeigt ein Vergleich des VCD, der wissen wollte, wann aktuelle Stromer mit Verbrennern pari sind. Ohne auf alle Rahmenbedingungen des Tests einzugehen, hier kommen beachtliche Strecken heraus. Selbst im Stadtverkehr, wo E-Autos ihre Vorteile voll ausspielen können, sind es 40.000 Kilometer, bis sie gegenüber einem Benziner einen Klimanutzen herausfahren. Auf der Autobahn steigert sich die Fahrleistung auf beachtliche 140.000 Kilometer, bevor ein E-Auto den Diesel schlägt. Die Rechnung geht vom erwartbaren Strommix bis 2050 aus. Luftschadstoffe sind nicht berücksichtigt. Verbessern kann man die Bilanz der E-Mobile, wenn man sie mit reinem Solarstrom direkt aus einer Photovoltaikanlage betankt, die dann genügend Leistung haben muss. Abseits von Lieferdiensten oder Taxis rechnet sich das E-Auto hauptsächlich für Pendler mit täglichen Strecken zwischen 50 und 70 Kilometern. Es ist hier nicht der Ort, zum x-ten Male alle negativen Auswirkungen des Autoverkehrs aufzulisten. Unser Thema ist das Klima. Aber lassen Sie es mich so sagen. Man könnte es durchaus als Erfolg der Automobilindustrie bezeichnen, uns weiszumachen, der Antriebsmodus wäre das einzige Problem des Individualverkehrs. Vieles behandeln wir hier gar nicht. Flächen- und Ressourcenverbrauch, Versiegelung, verstopfte Städte, all dies wird auch durch E-Mobile nicht gelöst. Zumal, wenn Riesenwagen unser größter Traum sind. Ich sehe trotz aller Begeisterung für die E-Autos also Gründe, warum die Antwort auf unsere Mobilitätsfragen so einfach nicht sein wird. Der wichtigste dürfte der hohe Zeitdruck sein. Wie viele Jahre muss ein E-Auto fahren, um ein konventionelles in der CO2-Bilanz zu unterbieten? Wie lange dauert es, 48 Millionen Verbrenner in Deutschland durch E-Autos zu ersetzen, was ohnehin kein nachhaltiges Verkehrskonzept wäre? Und wie lange brauchen wir, um den zusätzlichen Strom klimaneutral bereitzustellen? Machen wir uns nichts vor. Solange wir noch nicht einmal den klassischen Stromsektor mit erneuerbaren Energien versorgt haben, muss jede zusätzliche Kilowattstunde für die E-Mobilität aus Kohle oder Gas erzeugt werden. Zum Vergleich, die für 2030 angezielten 15 Millionen E-Autos, derzeit sind es etwas über 1 Million, hätten bei konservativer Rechnung mit heutigen Werten einen Stromverbrauch von 45 Milliarden Kilowattstunden. Das ist ziemlich genau ein Viertel der gesamten Stromerzeugung aus Sonne und Wind im Jahr 2022. Tatsächlich hat der Schweizer Bundesrat in seinem Stufenplan für eine Strommangellage sogar Fahrverbote für E-Autos vorgesehen, daneben auch Beschränkungen für Streamingdienste. E-Mobile können und müssen langfristig ein Teil der Lösung sein. Das Allheilmittel, unsere notwendigen Ziele in der gebotenen Eile zu erreichen, sind sie aber nicht. Man könnte auch sagen, der Streit drehe sich um zwei Versionen einer falschen Zielvorstellung, nämlich, dass immer mehr Menschen auf immer mehr Straßen immer mehr Kilometer in ihrer eigenen Kapsel zurücklegen sollen.